Ja, hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass, Folge 13 und 14 möglicherweise. Also, nee, was heißt möglicherweise?
Ist ziemlich sicher.
Ziemlich sicher, Folge 13 und 14. Unter der großen Überschrift Unternehmertum, der Mann als Unternehmer. Willkommen in den Chromatic Podcast Studios. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Heute haben wir einen ganz besonderen Gesprächsgast hier, Stefan Lichtenstein. Schön, dass du da bist, Stefan. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden und uns an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich ganz sehr, dass ich heute mit bei euch sein darf.
Super. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen schon mal so ein bisschen beleuchtet. Ne? Wir haben unsere Storys so ein bisschen erzählt, Unternehmertum, wie hat das angefangen bei uns, welche Erfahrungen haben wir gemacht.
Ja.
Haben auch so mal das mit den Emotionen noch verknüpft, ne? und so ein bisschen die Thematik Unternehmer und Partnerschaft, ne, in der letzten Folge, wie teilt man sich auf, wie spricht man sich ab, welche Konsequenzen bringt das so mit sich?
Mhm.
Und heute soll es gehen um unter der Überschrift Siegertypen, Ermöglicher oder Verhinderer.
Genau.
Und deswegen bist du da, Stefan, weil du da ganz, ganz viel Erfahrung mit dir bringst. Vielleicht eine kurze Vorstellung für unsere Hörer, wer du bist und was du machst. Willst du selbst was zu dir sagen oder sonst vielleicht du selber?
Ja, hallo. Ja, ich bin seit vielen Jahren als Geschäftsführer in einem mittelständischen Handelsunternehmen tätig gewesen, habe viel Erfahrung mit Führungspersönlichkeiten gemacht, vor allem in einer sehr männergeprägten Welt. Verheiratet, 4 Kinder, sehr bodenständig, lebe im Altenburger Land. Und freue mich, dass ich bei einem meiner Lieblingspodcasts heute zu Gast sein darf.
Ja, ich bin, sehr cool. Du untertreibst, du hast eigentlich noch viel mehr Kinder, hast du gerade erzählt. Im Pre-Talk hast du gerade schon gesagt, dass du noch mehr Kinder hast, die du mit der Flasche aufziehst.
Da hast du recht. Ich bin Hobbylandwirt und habe zurzeit 20 Lämmer und 3 davon ziehe ich mit der Flasche groß, was unglaublich viel Freude macht.
Mhm. Ja, das. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Ich habe heute erst, als ich so ein bisschen übers Land gefahren bin, wieder so eine Herde gesehen, ja, und die kleinen süßen Lämmer, wie die da rumspringen. Irgendwie gehen die mir immer direkt ins Herz. Ich freue mich, dass du das machst. Also ich sehe da immer so ein niedliches Bild, irgendwie diese kleinen Dinger. Und dann du als Unternehmer, Geschäftsmann, der du ja bist, ja, und wie du auch auftrittst, wie ich dich erlebe, wie ich mir dann vorstelle, du da mit der Flasche, so im Privaten, irgendwie ein süßes Bild.
Ja, es ist ein süßes Bild und hat auch viel mit Führungsarbeit zu tun.
Ah.
Ja, auf der einen Seite ein super Ausgleich und auf der anderen Seite in sehr ehrlicher Art zu führen, weil es geht nur mit Persönlichkeit und nur mit Körpersprache und halt nicht mit Befehlen. Ne?
Aha, das wäre ein eigenes Thema.
Ich wollte gerade sagen.
Wie führst du denn die Schafe mit Körpersprache? Das macht mich ja schon neugierig.
Ja, wir müssen doch die Videofolge einführen und dann kommen wir bei dir auf die Weide.
Ja. Ihr seid herzlich eingeladen.
Ja, cool. Sauber.
Schön. Danke. Also Altenburger Land, du hast jetzt noch ein bisschen, vielleicht um das noch konkreter zu machen, ne, viele Jahre, 24 Jahre hast du da jetzt Erfahrung gesammelt als Unternehmer, als Sohn eines Unternehmers und eben in der Handelsbranche.
Korrekt. Baumarktunternehmen, Groß- und Einzelhandel.
Mhm. Okay.
Genau.
Okay, und hast jetzt quasi gesagt, ich wechsle da raus, ich gehe da raus aus dieser Rolle, ich fange was Neues an. Zum Jahreswechsel 24?
Ja, 24 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Wir haben eine strukturelle Veränderung im Unternehmen vorgenommen. Wir wechseln ins System der Hagebau, also in ein Franchise-System, was auch zu einer Veränderung in der internen Organisationsstruktur geführt hat. Und das hat mir die Chance gegeben, mich nochmal neu auszuprobieren, mich ein Stück weit neu zu erfinden. Und ja, ich hatte einfach Lust, nochmal woanders reinzuschauen, andere Unternehmen kennenzulernen.
Ja.
Denn 24 Jahre in einem Unternehmen ist halt auch ein Stück weit eine monotone Geschichte. Ne?
Ja,
In der Welt passiert sehr viel mehr als in diesem einen Unternehmen.
Ja. Jetzt hast du quasi eine neue Rolle und dadurch quasi einen anderen Zugang zu den Unternehmen. Du bringst unglaublich viel Erfahrung mit und hast aber jetzt nochmal eine neue Rolle. Und was mich gerade noch beschäftigt, ist die Frage, was hat dich ursprünglich mal motiviert, Führungsposition zu übernehmen? Was hat dich mal ursprünglich angetrieben, um noch ein bisschen auf deinem Werdegang rumzukneten, wie du mal sagst, Andreas?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die Vorbildung Funktion. Mein Vater war eine und ist eine schillernde Persönlichkeit, der viel erreicht hat in seinem Leben. Mhm. Und als Sohn will man natürlich zunächst mal so sein, wie der coole Vater, ne? Also der, der es geschafft hat, der was darstellt. Und ich glaube, das ist so der, der ursprüngliche Impuls gewesen, das zu machen.
Also viele Grüße an deinen Vater von hier aus.
Danke.
Unbekannterweise.
Das, glaube ich, ist der erste Impuls gewesen.
Zu sagen, ich gehe in Führungsrolle? Oder ich gehe in Führungsrolle.
So ein Familienunternehmen ist sehr identitätsstiftend. Also man steckt da relativ tief drin, kann sich dann, wenn man es kann, sehr gut damit identifizieren. Und das zieht einen natürlich auch in diese Führungsrolle. Man sieht, wie er das macht. Man möchte da auch gern hin. Und so eine Führungsrolle hat auch einen großen gestalterischen Charakter. Man kann viel bewegen. Man hat einen relativ großen Autonomiebereich, den man selbst gestalten darf. Das ist in unserer Welt nicht an allen Stellen noch selbstverständlich. Vieles ist reguliert, aber in so einer Unternehmerrolle hat man einen hohen gestalterischen Freiraum. Und das hat mich, glaube ich, gereizt.
Okay. Und jetzt bist du ja quasi, also der Vorschlag kam ja von dir, ne? Zu sagen, Siegertypen in der Führung. Was hat dich bewogen, dich damit, also mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ist ein Stück weit meine eigene Lebensgeschichte, die ich da beobachte. Habe viele Impulse zu diesem Thema gelesen, gehört, auch in meinem Umfeld beobachtet. Und man versucht sich ja immer selbst zu positionieren. Was ist der richtige Weg? Was ist eine Erfolgsgeschichte, die einen vorantreibt? Was hat einen in der Vergangenheit erfolgreich gemacht und passt das noch für die Zukunft? Und der Siegertyp ist ein Stück weit ein Teil meiner Identität, ein Stück Identität von mir, ne? Also eine ganze Reihe dieser Charaktereigenschaften entdecke ich auch nach wie vor noch bei mir. Aber eine ganze Reihe von diesen Dingen mag ich auch nicht mehr.
Ah, okay.
Und diese Auseinandersetzung, die betreibe ich sehr aktiv und da arbeite ich dran.
Ja, ich darf das ja begleiten als dein persönlicher Coach an deiner Seite. Da bin ich sehr dankbar für.
Ich dir auch, vielen Dank.
Bei diesem Veränderungsprozess, ne, ist ja quasi wie so ein Transformations- und Veränderungsprozess, den du persönlich für dich machst.
Ja.
Ne, und das bringt uns quasi direkt zum ersten Fragenblock, sage ich mal, zu diesem ersten Thema mit Charakteristika. Ne, also Eigenschaften und Verhaltensweisen, weil du sagst, Siegertypen, ne, das hat mich geprägt, das hat mich ausgemacht, da habe ich viel mitgenommen für mich selber, bin konditioniert worden darauf über diese lange Zeit. Wie würdest du das denn charakterisieren? Was ist ein Siegertyp?
Also Siegertyp ist zunächst extrem erfolgsorientiert. Ne? Ein klares Ziel, klarer Fokus, einfache, schnelle Lösungen, schnelles Handeln, sehr viel Ungeduld. Ein klarer Fokus auf Macht und Erfolg. Vor allem der Erfolg als Endergebnis.
Wie Erfolg? Also wie definiert sich Erfolg?
Dann? Erreichung seines Ziels.
Ah ja.
Also der Siegertyp hat ganz
egal, klar, wie das Ziel heißt quasi.
Ja, das ist jetzt nicht spezifisch.
Das ist jetzt nicht monetär oder du hast Macht noch als ins Spiel gebracht.
Na, Macht ist die wesentliche gestalterische Komponente. Ne? Ohne Macht kann man, in welcher Form auch immer, gibt es ja verschiedene Facetten, aber die klassische hierarchische Macht, darauf stelle ich ein bisschen ab. Also man hat halt...
Das will der Siegertyp sozusagen, ne? Dahin zu sagen, ich bin der Bestimmer, ich darf der Bestimmer sein. Ich bin, wie sagst du immer so schön... Der Effendi im Stuhl.
Ja, genau. Entweder das, dass er eben in seinem Umfeld das Zepter in der Hand hält, zumindest in einem gewissen Teilbereich davon. Aber Siegertypen können sich auch aus diesem sozialen Geflecht komplett zurückziehen und sehr individualistisch agieren. Also sagen, ich mache mein ganz individuelles Ding und habe damit die absolute Autonomie über mein Entscheidungsfeld.
Ich höre da sozusagen eine gewisse Zweiteiligkeit, ne, im Sinne von, der eine Teil Macht ist Dominanz. Ich will Dominanz erreichen, ne, indem ich ein Team führe oder anderen sagen darf, was sie tun sollen oder wie auch immer, wie sie mich unterstützen sollen. Und das andere ist, ich werde zum Lonely Wolf. Ich mache sozusagen mein eigenes Ding als Unternehmer.
Ist das? Genau. Ja, aber wir sprechen ja vom Führen, von Unternehmern, also richtig, von dem ersten Teil. Die Kontrolle, die Macht, die Verantwortung und auch die Entscheidungshoheit über Ressourcen und vor allem auch über Menschen. Ne? Ist ja nicht ein reines unternehmerisches Thema, ist auch ein politisches Thema, wo man es beobachtet. Also in allen sozialen Systemen findet man diese Siegertypen, dieses Siegerverhalten.
Okay.
Ja. Und wie wichtig sind dir so die Begriffe gewesen? So, also wie die Themen Siegen oder gewinnen oder hast du einen Sporthintergrund oder Status und Macht oder wie ist denn das da? Also
na, Status ist nicht ganz so mein Ding. Also ich bin okay. Nicht der statusgetriebene Typ.
Ja.
Schon sehr zielorientiert.
Ja.
Auch jemand, der in der Vergangenheit gern für das Ziel die Mittel geheiligt hat. Also gesagt habe, okay, das Ziel muss kommen. Mhm. Und dann eben auch Mittel und Menschen als Instrument einsetzt. Das ist also auch so ein bisschen, ne? Also man ist halt eine Funktion, ein Werkzeug, das in diesem Bereich mitspielt und das seine Funktion erfüllen muss oder sollte.
Okay. Ne?
Und so dieser extreme Zielfokus. Sporthintergrund ist richtig. Also, ne, ein Freund von mir hat mal gesagt, er ist so ein richtiger Wettkampfochse. Ne, also wenn es in den Wettkampf reingibt, dann sieht er nur noch das Ziel. Ein absoluter Tunnelblick, eine absolute Fokussierung.
Ja.
Das ist also auch ein Stück weit meiner Charaktereigenschaft. Ich habe auch so einen Hyperfokus, so einen Überfokus auf gewisse Dinge.
Okay.
Ne, vergisst dann auch mal die Gesundheit, man vergisst dann mal sein Umfeld.
Okay.
Und fordert eben genau diesen Fokus auch bei seinem Umfeld ein. Ne? Das ist also das, was so ein Siegertypen oder was auch mich ein Stück weit geprägt hat.
Kann das sein, dass die dann sozusagen hier hinter allem einen Challenge sehen, einen Startschuss hören, ich gehe auf das Ziel und hören nicht damit auf, quasi, wenn ich das richtig verstehe. Ich fordere das von meinem Umfeld, sowohl von den Mitarbeitern, von den Kollegen, wie auch immer, privat, Familie.
Also ich glaube gar nicht, dass man das von allen Mitarbeitern in allen Umständen oder allen Partnern in allen Umständen fordert. Aber ja, wenn man nur ein Werkzeug hat und die Siegertypen neigen ja dazu, alles in diesen Wettkampfmodus zu bringen. Wenn ich nur ein Werkzeug habe, ich habe nur einen Hammer, ist alles ein Nagel, heißt es ja so schön. Ne? Mhm. Und das ist genau das, was diese Siegertypen tun. Die haben also immer diesen Wettkampfcharakter. Das kennt man aus dem privaten Umfeld, wenn man mit denen Sozialspiele macht. Ne? Also das ist einfach kein Partner, mit dem man gerne spielt, weil die gehen einfach fest, wenn sie nicht gewinnen.
Okay.
Ja, und die können auch nicht die Familienmitglieder oder die Kinder gewinnen lassen. Ja, die haben letztens einen Podcast, da hast du, Andreas, sehr schön drüber gesprochen und gesagt, ich habe absichtlich meine Kinder gewinnen lassen.
Genau.
Das war mir nicht gegeben.
Mhm.
Na, also das.
Das ging nicht.
Na, nicht ging.
Oder konntest du nicht? Oder
ich konnte, wenn sie Maximalleistung ist, wenn sie nah dran waren, dann schon nachgeben. Aber sie mussten schon nah dran sein. Also einfach sagen, ich trete jetzt an und lass sie jetzt gewinnen. Ohne dass sie sich angestrengt haben, das konnte ich nicht. Nee, das geht nicht.
Okay.
Habe ich jetzt mittlerweile gelernt, da lockerer zu sein. Ne? Und das bedauere ich auch ein bisschen, dass ich das meinen Kindern nicht schenken konnte.
Mhm.
Aber dieser absolute Fokus, das ist schon auch bei mir lange Zeit systemimmanent gewesen.
Interessante Formulierung.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Mich bringt es nochmal auf meine eigene Geschichte, weil du sagst, wenn die sich nicht angestrengt haben, habe ich sie nicht gewinnen lassen. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal mit dem, als die Kinder klein waren.
Mhm.
Habe ich die auch gewinnen lassen, wenn ich gemerkt habe, dass sie Teamplay machen. Also ne, ich bin im Alter, die Kinder sind, also zwei Söhne, ja, die sind im Alter, was weiß ich, 3, 4, 5, 6 Jahre vor der Schule, springen auf mich drauf, ne, und campeln mit dem Papa und dann dies gewinnen lassen, wenn der eine zieht am rechten Arm, der andere zieht am linken Arm, nee, aber wenn ich merke, sie ziehen quasi, der eine zieht, der andere schiebt in dieselbe Richtung, ne, die machen Teamplay. Also das habe ich als Anstrengung genommen. Aber du hast es wahrscheinlich anders definiert, dieses Anstrengen müssen füreinander.
Ja,
also ich habe das über die Koordination genommen.
Es ist viel eindimensionaler. Ne? Das Ziel ist ja klar. Ne? So ein klassischer Wettkampfcharakter, ein Wettlauf, ne? Eine klare Zielfokussierung. Du hast ja ein viel breiteres, ein viel mehrdimensionaleres Idee von gewinnen lassen und von erfolgreich sein und sich anstrengen.
Okay.
Und der Siegertyp ist eben dann schon auch
eindimensionaler,
einfacher gestrickt, einfache Lösung, schnelle Lösung.
Okay.
Und insofern auch der Fokus relativ klar auf ein Thema.
Ja.
Und wenn du dann aus dieser Rolle rausfällst, zählt es halt auch mal schnell nicht als Leistung.
Mhm. Inwiefern hat das deine Arbeitsweise beeinflusst?
Ja, sehr stark, ne?
Ist das vielleicht ein irgendwas, was du quasi spontan greifen kannst? Wo du sagst, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass meine Arbeitsweise so stark davon geprägt ist.
So als sehr erfolgsorientierter Mensch heiligt man natürlich auch seinen eigenen Weg.
Mhm.
Das darf man nicht verkennen. Also der eigene Weg ist der richtige, wird wenig reflektiert. Ich habe mal zu einer Kollegin gesagt, meine größte Stärke ist meine Ungeduld. Und heute würde ich sagen, ist gleichzeitig auch meine größte Schwäche, ne? So wie das halt immer ist. Jede Stärke hat noch eine Wechselseite. Und komme ich nochmal zurück zu den Schafen, wenn man sich das anschaut. Die hören nicht auf Befehl, ne? Die haben keinen Arbeitsvertrag, die müssen nicht liefern. Die machen genau das, was sie wollen. Und du musst sie mit Körpersprache, mit Anreizen, mit Überzeugungskraft, die ja nicht verbal sein kann, bewegen, etwas zu tun, was nicht unbedingt in ihrem Interesse ist. Also die müssen durch eine enge, dunkle Tür gehen in ihren Stall. Und das kriegst du nicht hin, wenn du ungeduldig, wenn du zappelig bist. Insofern ist das eine super Reflexionsfläche auch für Führungsarbeit, wenn man sich mit Tieren umgibt. Wird ja viel von Pferden gesprochen, dass man Führungsarbeit mit Pferden machen soll, ne, und Persönlichkeitsentwicklung.
Okay.
Aber für mich ist das mit diesen Tieren. Also
klingt ja schon fast nach einem Tipp.
Ich wollte gerade sagen, oder? Das ist wirklich so, ja. Mal mit Tieren sich auseinanderzusetzen, als ja vielleicht jemand, der so sehr unter Strom und sehr geradlinig nach vorne geht, zu sagen, okay, wenn ich schon selber mich nie runterdimmen kann, dann nehme ich vielleicht Hilfsmittel und in dem Fall die Tiere als Katalysator, die mir halt das direkt widerspiegeln.
Ohne Spiegelfläche,
ja. Ja, als eine Spiegelfläche, ne? Das ist halt, ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Also wenn du als Siegertyp-Unternehmer irgendwie zumindest eine Frage im Kopf trägst, ne, ist es möglicherweise so, machst wie Stefan, leg dir ein paar Tiere zu, dann hast du eine Spiegelfläche dafür und kriegst eine direkte Rückmeldung, oder?
Und eine super Trainingseinheit. Ne? Also jeder Fehler wird dort brutal bestraft, weil wenn man die Nerven verliert und austickt, das dauert Wochen, um das wieder zu heilen.
Ah.
Ne? Also okay. Das ist eine ziemlich gute Trainingswiese für mich.
Im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja,
in der Tat. Ja. Eine Trainingswiese, jawohl.
Okay.
Ach geil.
Wolltest du was
sagen? Nee, passt.
Inwiefern spielt der Fokus auf den persönlichen Vorteil und die eigene Mannschaft eine Rolle in diesem Zusammenhang?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich spreche jetzt mal nicht von mir, sondern von dem klassischen Siegertyp. Was ich dort sehr stark beobachte, dass es einen starken Selektionsdruck in der Mannschaft gibt. Also zunächst wird die Rangordnung geklärt. Siegertypen fordern absolute Loyalität ein und tendieren auch dazu, wenn sie nicht selbst Überperformer sind, eher schwache Performer einzustellen. Die setzen also Loyalität über persönliche Leistungsfähigkeit. Das beobachte ich immer wieder. Mhm. Na, also diese Loyalitätsgedanke ist ganz wichtig. Und dann wird das eigene Team verteidigt wie die eigene Homebase. Also gegenüber äußeren Angriffen wird die eigene Mannschaft absolut in Schutz genommen. Das ist also so ein ganz klassisch, auch ein Stück weit patriarchalischer Ansatz. Ne? Ja, das macht man. Solange wie das eigene Interesse gewahrt wird. Und wenn das eigene Interesse nicht mehr gewahrt wird, lässt man dann halt die Spieler auch schnell fallen.
Also heißt das ja, dass die Loyalität zwar eingefordert wird, aber selber ist man da eher locker im Umgang damit. Also zumindest sehe ich es jetzt so. Also kommt von mir so an. Ne? Also solange ihr in meinem Sinne denkt, ist alles cool. Und sobald ihr Widerworte in den Raum werft, wird es eng für euch. Ist das so?
Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Umfeld, also dem sozusagen dem Habitat, in dem unser Siegertyp unterwegs ist. Im Mittelstand hat er ja Kraft seiner Funktion als Eigentümer eine Königsstellung, in der er nicht angreifbar ist. Und dort in seinem Königreich ist er auch unglaublich loyal. Da passiert sowas nicht. In einem sehr starken Wettbewerbsumfeld, wie das in einem Konzern ist, formen Siegertypen Teams von Siegertypen. Und das ist ein unglaublich dynamischer Prozess mit einer unglaublichen Leistungsperformance, die dort abgerufen wird.
Das klassische Haibecken.
Aber der Siegertyp achtet natürlich darauf, dass er der größte Hai bleibt. Also er nimmt schon rein. Also wer das wirklich bis zum Exzess betreibt, ist Elon Musk. Mit Twitter hat man das ja erlebt. Ne? Er hat also sozusagen die ultimative Wettkampfsituation kreiert für Twitter, indem er das Unternehmen durch vollkommen chaotische und überzogene Entscheidungen an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Also die ultimative Wettkampfsituation ist der Überlebenskampf. Und er führt das Unternehmen, und das definiert er auch in seinem Buch für sich selbst, er sagt, er braucht diesen Ausnahmezustand. Er muss das dorthin bringen. Und wer dort mitspielt in der ersten Liga, der weiß auch, dass er, wenn er nicht performt, wenn er nicht loyal ist, wenn er irgendeinen kleinen Fehler macht oder auch nur eine Laune von Elon Musk trifft, dass er raus ist. Und zwar mit aller Konsequenz und Härte.
Das heißt, hohe Risikobereitschaft wird abgefordert, oder? Vollgas zu fahren.
Ja, extreme Risikobereitschaft. Ne? Also auch ein Stück weit eine zelebrierte Angstfreiheit.
Okay.
Wobei diese Siegertypen dann auch Ängste haben.
Ja.
Zum die Angst vor der Niederlage. Also die Niederlage ist keine Chance. Die Niederlage ist nicht das Thema, an dem man wächst, aus dem man lernt, sondern die Niederlage ist die ultimative Strafe. Genau. Die wird bekämpft und die wird auch im Team abgestraft, massiv.
Ja? Ja. Also ich stelle mir jetzt gerade so ein Rudel vor oder wie beim Autorennen oder so, ne? Alle Vollgas, Rennen geht los. Mhm. Alle fahren ja durch Risiko immer im roten Bereich und irgendeine Maschine hat einen Hänger. Gibt es dann sowas wie gegenseitige Hilfestellung unter diesen Siegertypen?
Nur wenn man ihn zum Ziel braucht.
Ah, okay.
Also wenn es ein Gruppenrennen ist, ne, da sind wir auch bei den Lösungsmechanismen. Mhm. Also wenn diese Maschine gebraucht wird, weil sie eben einfach ein Teamziel sein muss, dann schleppt man den mit, aber nur dann. Ansonsten ist das auch allen Teilnehmern im Vorfeld klar, wenn du einen Kolbenklemmer hast, dann...
Im Sinne von, lasst mich zurück.
Dann bleibst du zurück.
Aha. Ja, ohne Gnade sozusagen. Keine Gnade mehr.
In dem Fall ist ja so, dass das Wohl des Einzelnen über der Gruppe steht. So ist es ja im Endeffekt. Also normalerweise, ne, egal wie es ist, ne, würde man die Gruppe mitnehmen. Ne, das wäre ja so ein Teamgedanke. Und das ist ja ganz oft, wird ja heute auch eigentlich, ist heute nicht mehr so außergewöhnlich, wird auch sehr propagiert, ne, dass man in Teams sozusagen sehr am Wir denkt. So, und da ist es aber ja komplett konträr. Ne? Da ist ja wirklich so, dass es eher darum geht, tschakka, Fokus auf persönlichen Vorteil und nie auf die eigene Mannschaft.
Nicht unbedingt ganz richtig. Okay. Also es muss ja nicht der persönliche Vorteil sein.
Ja.
Das, was wir jetzt beschreiben, ist ja ein Führungsmechanismus, auch den du in Ausnahmezuständen hast. Also das schwächste Glied zurückzulassen, kann natürlich auch zum Schutz der Gruppe sein.
Okay.
Die Frage ist, lasse ich das schwächste Teammitglied zurück, weil ich die Gruppe schützen will, oder tue ich es, weil ich mein persönliches Ziel erreiche.
Alles klar.
Ja, also das muss man ein bisschen noch differenzieren. Es ist ja auch am Gewinnen und Siegen grundsätzlich nichts verkehrt.
Fakt.
Aber wenn ich nur siegen will, um auf der ersten Treppe zu stehen, dann ist das schon irgendwo...
Und alles andere mir egal ist, wer nach mir kommt.
Ja.
Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen zurück. Du hast vorhin diesen Unterschied gemacht zwischen Mittelstand und Konzerndynamik. Ja. Ne? Im Konzern war jetzt ein bisschen mehr dieses Haifisch-Thema, Siegertypen, Teams. Und im Mittelstand ist aber noch ein bisschen anders, wo du sagtest, ne, die bauen sich ihre Teams, die sozusagen nicht so leistungsstark sind wie sie selber, sind dann loyal, also die Mitarbeiter sind loyal und das Team wird verteidigt vom Siegertyp. Und da hast du so einen Satz gesagt, auf dem ich da so ein bisschen hängen geblieben bin, mit solange das Ziel fokussiert bleibt. Woran macht der Siegertyp das fest? Dass das Ziel im Fokus bleibt.
In welchem Zusammenhang siehst du diese Frage jetzt zum Mittelstand?
Naja, Teamplay im Unternehmen. Ne? Wir wollen was erreichen als Team. Und mich interessiert einfach die Frage, woran macht der Siegertyp fest, dass mein Mitarbeiter zielfokussiert ist? Wenn der nicht so performt. Du hast gesagt, ne, die Leistungsfähigkeit, die persönliche Leistungsfähigkeit ist dort zweitrangig. Solange die Zielfokussierung bleibt.
Ja, das ist sehr viel Politik dabei. Ne? Also man kann auch Performance vortäuschen.
Ah, okay.
Na, und das ist schon auch das Thema, wo ich dabei bin. Also es ist eine sehr einseitige Dimensionierung, es ist eine sehr starke Fokussierung. Ich muss halt die Kriterien, die mein Teamleader, also mein Anführer dort definiert, dann auch erfüllen. Ich muss die Performance abliefern, die er von mir abfordert. Und wenn ich das in gewisser Weise darstellen kann, dann bin ich mit dabei. Und ich muss ihm den Rücken frei halten. Also eine Funktion von so einem Teammitglied kann auch einfach sein, dass er ihm eine Sicherheitsposition gibt.
Ah.
Dass er einfach einen Platz frei hält, wo ein stärkerer Kandidat seine Position angreifen könnte. Ja. Mhm. Man sieht das ja heute ganz klar, ganz deutlich bei Wladimir Putin, der ganz schwache Militärführer, also der Verteidigungsminister war ja nun tatsächlich in vielen Fällen ein Totalausfall. Warum hält er an dem fest? Weil ein starker Militärführer seine Position als Präsident gefährden könnte. Also akzeptiert er dort eher den Schwachen, obwohl er damit sogar die Zielerreichung, nämlich die Unterwerfung der Ukraine gefährdet, akzeptiert er dort einen Schwachen, eine schwache Spielfigur oder nicht perfekt performende Spielfigur, um seine Position nicht zu gefährden.
Da sind wir bei der Überschrift Mitarbeiter als Werkzeuge.
Ja.
Ne? Das hat man so ein bisschen im Vorfeld auch als Schwerpunktfrage. Welche Rolle spielt eine analytische und technische Denkweise auf Sach- und Funktionsebene bei Siegertypen, insbesondere im Hinblick auf die Betrachtung von Mitarbeitern als Werkzeugen. Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, also wenn ich als Siegertyp in meinem Team jemanden habe, der nicht so performt, wie ich mir das wünsche, aber der hat einen Nutzen für mich, nämlich Rücken frei halten, dann lasse ich ihn drin, ansonsten nicht, wenn ich nicht irgendeinen Nutzen sehe. Also ist irgendwie ein starker, wenn ich die Mitarbeiter als Werkzeuge betrachte, ist ein starker Nutzenfokus, oder sehe ich das falsch?
Ja, korrekt. Das ist schon so. Also eine sehr sachliche Betrachtung, eine sehr einseitige Emotionalisierung, ne? Okay. Auf den persönlichen Nutzen. Mhm. Und die Siegertypen sind in der Regel auch sehr funktional. Also sehr funktional organisiert.
Okay.
Ja.
Okay. Welche Rolle spielen dann dabei Testosteron und Hormone?
Ne, also funktional heißt eine einseitige emotionale Fokussierung. Testosteron und Hormone. Testosteron ist ganz wichtig. Und das Gehirn bildet Testosteron-Adaptoren aus. Und umso mehr ich in diesem Testosteron-Thema bin, umso stärker baue ich diese Adaptoren aus. Und umso mehr tendiere ich natürlich genau diesen Wettkampfmodus zu suchen. Also diesen Adrenalinkick, diesen Kampfmodus, diese Auseinandersetzung. Das ist das Spiel, in dem die sich drehen, bis man dann irgendwann eigentlich in allen und jedem einen Angriff und einen Wettbewerb sieht.
Das ist ja das, was man quasi Wladimir Putin unterstellt, ne? oder sagt, in seiner Persönlichkeitsstruktur hat er das. Mhm. Er vermutet quasi oder sieht überall Feinde und Verrat.
Ja, schließt von sich auf andere. Das ist ja ganz wichtig, ne? Wenn ich selbst jeden angreifen möchte, der eine gewisse Leistung erbringt, den ich als Gefahr sehe, dann erwarte ich natürlich jeder, der auf mich zukommt, dass er auch mich angreifen will. Mhm. Also ein bisschen
paranoid. Ich bin also permanent im Krieg eigentlich.
Ja.
Ich bin permanent in Kampfstellung,
ja.
Und habe Achtstellung. Und wie ist das mit Vertrauen bei Siegertypen? Also die können ja im Grunde, die vertrauen nur auf ihre eigene Stärke wahrscheinlich, oder? Oder auf die Fähigkeit, mit dem möglichen Angriff umzugehen dann in der Situation. Es ist kein, sagen wir mal, so ein gelassenes Urvertrauen da, so im Sinne von, jo, wird schon
alles gut. Mhm. Also wir sprechen natürlich jetzt auch über eine sehr spezifische und sehr, schon extreme Persönlichkeit, ne? Wie Wladimir Putin. Viele sind ja da eher im Graubereich und haben dann verschiedene Schattierungen. Also diese Reihenform des Siegertyps, den beobachtet man natürlich nicht überall.
Und hast du das Gefühl, dass das auf dem rückgängigen Ast ist oder Zweig, Weg, dass das weniger wird mit diesem? Wir hatten heute das Gespräch bei einem Kunden in Leipzig da, wo es darum ging, dass Kooperation und Teamplay so ein bisschen das Motto der Zukunft, der Gegenwart und Zukunft sein könnte, dass Teamplay erfolgversprechender wird in der Zukunft.
Würde gerne nochmal auf deine erste Frage zurückkommen, okay. Auf das Thema Vertrauen.
Ja.
Ja, er vertraut sehr stark. Also ist es auch ein bisschen egozentrisch, ne? Also er ist davon überzeugt, dass er es kann. Dass er auch der Beste ist in seinem Bereich. Insofern, jeder, der besser ist, ist auch eine Herausforderung, zumindest in seiner Kernkompetenz. Und in das Selbstvertrauen ist enorm. Das Vertrauen in seine Teammitglieder setzt Loyalität voraus. Wenn die Loyalität unter Beweis gestellt worden ist, gibt es dort auch ein großes Vertrauen und eine gewisse Co-Abhängigkeit entwickelt sich da häufig. Ne?
Eine Co-Abhängigkeit, okay, interessant.
Ja, du musst ja mit dem Typen auch aushalten. Das heißt, du suchst natürlich dann auch häufig den Ausgleich deiner eigenen Schwächen. Das ist ein Kämpfer. Wer schließt sich dem an? Jemand, der eben vielleicht nicht bereit ist zu kämpfen. Der sagt, ich bewundere an diesem Siegertyp diese ständige Kampfbereitschaft und halte dem den Rücken frei. Mhm. Oder ich bilde eine Zweckgemeinschaft. Also das heißt auch ganz häufig, Siegertypen suchen die Zweckgemeinschaft und strategische Allianzen, die eben wiederum ihren Zielen dienen. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann ist diese Zweckgemeinschaft, diese Allianz dann auch hinfällig. Und dann geht auch, also in diesem Team von Siegertypen, der ein oder andere eben auf den Unterlegenen los und setzt sich durch.
Okay, das ist ja eher so ein, das ist ja schon sehr ein taktisches Spiel. Wie ist es denn, wie denkst du, ist so Taktik für den kurzfristigen und mittelfristigen Erfolg, wie wichtig ist denn das so im Siegerteam?
Also ganz klar Taktik.
Ja. Ne?
Also zuerst mal siegen, zuerst mal Freiraum schaffen, zuerst mal Rückensichern.
Ja.
Also diese Rückensicherung ist also systemimmanent. Das gehört schon mit dazu. Mhm. Also die Absicherung der eigenen Position. Deswegen gibt es diesen Unterschied zwischen Mittelstand und Konzern. Im Konzern hast du den Rücken also niemals frei. Mhm. Es gibt immer irgendeinen, der dich angreift, weil du bist ja nicht Eigentümer. Mhm. Diesen Rückenfreiheit schaffst du dir als Unternehmer schon. Mhm. Also bist du Gesellschafter, du bist Eigentümer und solange du wirtschaftlich performst, hast du auch den Rücken frei und kommst in so eine gewisse Ruhe- und Stabilisierungsphase.
Okay.
Also das verändert auch den Charakter dieses Siegertyps und insofern sind das auch andere Typen im Mittelstand, als man das im Konzern erlebt. Weil die können auch mal abschalten, die kommen auch mal aus diesem Wettkampfmodus raus. Mhm. Und das ist also nicht ein sich ständig selbstverstärkender Prozess. Mhm. Nicht ganz so schlimm. Ne? Also das sind dann auch entspanntere Typen. Weil sie eben auch ihr Königreich haben, indem sie nicht angreifbar sind. Das erreichst du im Konzern nicht mal dann, wenn du an der Spitze bist, nicht mal dann, wenn du Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorstandssprecher bist. Du bist also immer, musst deine Position immer verteidigen.
Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nehmen aus dem Mittelstand jetzt, aus deinem, sagen wir mal, 20 Jahren Erfahrung, mal so ein Beispiel für dieses Taktieren, wo du sagst, es gibt hier mal eine mögliche Situation.
Wo durch Taktieren versucht wurde, die vorhandene oder also verborgene Kräfte nochmal zu aktivieren vom Team, ne? Oder wo man die halt sozusagen rauskitzelt, ne? Dass man die so ein bisschen hinterm Ofen vorholt, vielleicht dann doch noch irgendwie über die Grenze zu gehen und zu sagen, jo.
Ich will es gerade noch ein bisschen greifbarer machen für unsere Zuhörer, ne? Dass sie noch was mitnehmen können, zu sagen, ah, sowas habe ich auch bei mir im Unternehmen oder das habe ich erlebt oder
könnte
bei uns auch so sein.
Ja.
Sind jetzt zwei Faktoren, zwei unterschiedliche Perspektiven, die er anspricht. Das Taktieren bezieht sich stärker auf die Verteidigung der Position. Okay. Also ich taktiere, indem ich strategische Allianzen bilde oder indem ich die Mitarbeiter des anderen Teams angreife, um die Führungskraft auf der anderen Seite zu schwächen. Also wenn ich jetzt zwei sich um den Vorstandsposten bewerben, dann werde ich natürlich versuchen, die Reputation des anderen dadurch anzugreifen, indem ich so kleinere Intrigen spinne. Das ist also... Siegertypen sind Meister der Intrige. Die machen das ganz diffizil und kommen dann häufig auch noch daher und sagen, also ich will dir ja nur helfen, ne? Und ich will dich unterstützen.
Das sagen die vordergründig.
Vordergründig und verstehen das vielleicht sogar so, ne? Weil das ist so sehr an denen angelegt, aber die greifen eigentlich ständig an. Den Mitarbeiter des Teams, die Leistung des anderen, indem sie immer versuchen, das ein Stück weit tiefer und zurückzudrängen und zu relativieren. Versuchen sich den anderen auf Abstand zu halten und ihre eigene Position ein bisschen besser zu machen. Also dieses Taktieren, ne? Oder taktische Siege zu erringen, um gut auszusehen. Und das strategische Ziel, also wie motivieren sie die Mannschaft aufs Ziel, das ist ihre große Stärke. Also der Siegertyp ist eben in der Lage, sein Team hinter sich zu vereinen, in Loyalität, in Leistungsbereitschaft und dann auch unglaubliche Reserven freizusetzen. In seinem eigenen Team. Und wenn er Teams von Siegertypen kreiert, dann ist es natürlich dieser Wettbewerbsgedanke. Genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass jeder versucht, sich ständig den anderen zu überbieten, dass man ständig im Wettkampf mit dem anderen ist, dass er auch diese Leistungsperformance abfordert, dass er immer Maximalleistungen fordert. Das ist so der Mechanismus, der da drin ist und der auch Organisationen kurzfristig und mittelfristig unglaublich erfolgreich machen kann. Also die wachsen sehr schnell, die verdrängen Wettbewerber, die übernehmen Wettbewerber. Ne? Das schaffen die sehr gut. Die Frage ist, es ist ein nachhaltiges Wachstum. Ja, das hängt halt vom Gesamtzielsystem ab. Also wie gut ist das Gesamtzielsystem aufgebaut, das sehr leistungsorientiert ist. Davon hängt ab, ob das Unternehmen tatsächlich langfristig erfolgreich ist.
Mhm. Wie siehst du das? Also wie lässt sich das Schwarz-Weiß-Denken in Bezug auf Sieg und Niederlage vielleicht ein bisschen greifbarer machen? Wie lässt sich das beschreiben, das Schwarz-Weiß-Denken von Siegertypen? Wo ziehen die Linie und wie beeinflusst möglicherweise diese Entscheidungsfindung das Führungsverhalten? Schwarz-Weiß, rechts, links, wie wird eine Linie gezogen? Also wir hatten ja vorhin gesagt, mit Performance und Leistung, ne? Und ich akzeptiere aber auch jemanden, der weniger Leistung bringt.
Also für den Siegertypen ist der zweite Platz der erste Verlierer.
Mhm.
Also so ein ganz klassisches Adler fliegen allein, kennen wir ja alle diese Sprüche.
Ja.
Das ist das, wo er sich definiert. Fehler werden hart bestraft, Ja, das ist also auch so ein Thema, dass also man auf
konsequent sehr sehr konsequent
ja.
auch
ja mhm. dass man so fehlerfokussiert ist, also aber negativ. Ein Fehler ist halt schon was Negatives, das muss abgestraft werden. In diese Richtung geht das und bekämpft das dann eben auch sehr. Man bekämpft den Fehler und versucht darüber eben auch eine hohe Leistungsmotivation zu erreichen. Man ist häufig sehr stark monetär motiviert, also sehr starke monetäre Motivation. Mhm. Und
da, wo Boni-Systeme dann greifen, ja, sozusagen. Ne?
Und eben auch sehr hart. Ne? Termine, Fristen, Verantwortlichkeiten. Also diese klassischen harten Strukturmerkmale, die werden da schon fokussiert.
Das kenne ich so. Mich hat noch mal ein bisschen interessiert, wo ist die Grenze? Ne? Also Schwarz-Weiß-Denken heißt ja Härte, sagst du, dem gegenüber steht Schwäche. Und ab wo wird sozusagen das als Schwäche definiert?
Ne? Nein, Schwäche ist es dann, wenn es umkippt. Nehmen wir mal das Beispiel Fehler. In dem Moment, wo man anfängt, Fehler zu vertuschen, weil ein Fehler einem die Existenz kostet. Mhm. Also wenn selbst kleinste Fehler so hoch angehangen werden, dass es dann niemand war. Mhm. Ja, da gehört ja nicht viel dazu. Das ist ja auch so eine Fehlerkultur. Man macht einen Schaden, einen Unfall und dann muss man bloß dazu sehen, dass man nicht erwischt wird. Also vertuschen, verdecken und raus.
Bei den meisten der Intrige. Da ist das so wahrscheinlich, ne?
Genau.
Das ist ja,
und das,
ja? Das ist aber ein Ding, was dann wahrscheinlich eher im Team passiert, ne? Diese Dynamik, dass man sagt, okay, ne, das Schwarz-Weiß-Denken, was quasi von der Führungskraft oder von dem Siegertyp in dem Fall so reingegeben wird, erzeugt quasi so einen hohen Druck im System, im Team, dass sie dann sagen, okay, nee, also wenn ich jetzt hier sage, ich war's, ne, bin ich raus, weil die Konsequenz so schwarz-weiß ist, ja, es gibt da keinen Grau, sondern zack, Unfall, tschüss. Also war's nie. Und das ist potenziert ja eigentlich tatsächlich so eine Negativspirale. Ne? Das ist eher so, dass dann alle versuchen, irgendwie sich wegzuducken und gar nicht irgendwie Haltung annehmen und zu sagen, hey, okay, es war ich. Ne? Aber aus Fehlern lernt man.
Ja, ist noch schlimmer. Das setzt sich ja nach oben fort. Ne? Also es wird dann auch, diese Fehler werden dann auch von den Führungskräften gedeckt.
Okay.
Ne? Also okay, krass. Man trägt das dann eins nach dem anderen nach oben. Hm. Man spricht auch Fehler nicht mehr an. Und es kommt dann zu regelrechten dysfunktionalen Systemen. Mhm. Na, also das hört man ja immer wieder. Die da oben wissen gar nicht Bescheid. Oder wenn die wüssten, wie es hier unten läuft. Und die sind dann so in ihrem Wolkenkuckucksheim und laufen von Ziel zu Ziel und von Sieg zu Sieg. Mhm. Aber unten erodiert schon die Basis.
Alles klar.
Okay, ja, krass. Beim Auto rostet schon der Schweller weg, aber ich bin noch voll auf dem Gas, weil die Maschine läuft ja noch.
Ja. Der Motor glüht, aber die Bremsen sind im Eimer.
Ja.
Okay. Ja, okay. Und wenn der Steuerer wüsste, dass die Bremse nicht mehr funktioniert, würde er vielleicht gar nicht mehr so viel Gas geben, aber er gibt Gas.
Aber es sagt ja keiner.
Sagt niemand.
Das ist so ungefähr. Es sagt ja keiner, dass die Bremse kaputt ist, deswegen gibt er noch Vollgas. So ist es, glaube ich, das Bild, ne? Ja. Und, ach krass. Und inwieweit sieht quasi ein Siegertyp den Erfolg darin, dass ein anderer eine Niederlage hat? Also so, ne? Wenn du da so hergehst, ist ja noch nie per Definition noch kein eigener Erfolg, aber vielleicht siehst du jemanden straucheln, da fliegt der Motor raus, ist es dann schon, nimmt man das schon so wahr?
Ist das Schadensfreude?
Auf das weiß ich nicht. Nee, ist eher so,
Frage, oder?
Ist eher so, wie man das, ob man das so wahrnimmt, ob man das überhaupt als eigenen Erfolg verbucht, oder ist das quasi, ne? Wie läuft das?
Also oder geht's um die Frage, wenn ich merke, als Siegertyp, ne, ich erreiche das Ziel nicht, bin ich der Sieger, sorge ich dann dafür, dass die anderen auch nicht gewinnen und eine Niederlage haben?
Das ist natürlich nochmal spitzer.
Ach so.
Das ist nochmal spitzer. Ich war erstmal nur so, ne, du rennst mit ein paar Leuten, da stolpert einer. Ist das jetzt, ne, ist das für mich jetzt schon ein Hochgefühl? Ja? Kommt das schon als Erfolg durch? Cool. Inner Avenger.
Ja, das ist natürlich sehr individuell und das ist auch situationsabhängig. Habe ich da tatsächlich mitgewirkt? Für ihn ist es, glaube ich, eher Haken dran, ein Wettbewerber weniger.
Okay.
Und dann auf zum nächsten Ziel. Ne?
Ja.
Sicherlich vielleicht auch eine gewisse Überlegenheit. Guck mal, den Loser, der hat es nicht geschafft.
Mhm.
Aber daran hält er sich nicht auf.
Mhm.
Es sei denn, er wirkt, das ist das Taktieren, aktiv dazu bei, wenn er es also merkt, er kann es aus eigener Kraft nicht schaffen, sind das gefährliche Mitspieler. Ne? Weil sie den Gesamt, dieses Modell wäre ja perfekt, wenn es dazu führen würde, dass nur die Besten in die Führung kommen, dass die Besten an dem Gesamtziel arbeiten und das Gesamtziel nach vorn tragen. Aber dieses Ich optimiere nach meinem Abteilungsziel, Ziel. Ich optimiere nach meinen persönlichen Zielen. Führt ja dazu, dass ich häufig den anderen dann Ressourcen verweigere, dass ich den anderen Unterstützung verweigere, dass ich nur mit jemand anders kollaborieren kann, wenn er ein taktischer Partner ist. Und dann auch nur so weit, wie die taktische Partnerschaft geht und nicht mein persönliches Ziel gefährdet wird. Und das führt natürlich dazu, dass das Gesamtziel der Unternehmung eben nicht erreicht werden kann. Oder es eine sehr, sehr einseitige Fokussierung ist auf, was weiß ich, Renditemaximierung und ja, solche Systeme, die brechen dann halt auch mal zusammen. Weil sie eben sehr, sehr einseitig ausgelastet sind und eine sehr, sehr einseitige Tragstruktur haben.
Ich habe mir gerade nochmal so ein Bild gezeichnet, wie du das, Andreas, vorhin anskizziert hast. Ne? Wir laufen zusammen, einer stolpert oder ich krieg mit als Siegertyp, da zieht einer an mir vorbei, der performt mehr. Ich hätte sozusagen eine Niederlage, versuche ich den in mein Team zu kriegen, wenn jemand besser ist als ich? Oder ist der so bedrohlich, dass ich den vernichte, also in Anführungszeichen natürlich, ja, also dass ich den dafür sorgen will, dass der eine Niederlage erfährt. Also ich fahre nebenher und schmeiße einen Stein rüber oder so, Stock in die Beine oder wie man dieses Bild.
Wir sind ja jetzt sehr, sehr negativ unterwegs. Ne? Also ich muss das mal ein bisschen relativieren. Ein gesunder Wettkampfgedanke ist ja in Ordnung, wenn das Siegen zum selbsterfüllenden Zweck wird. Dann kippt das System. Also wenn ich sage, ich muss gewinnen, ich muss auf dem Treppchen stehen. Idealerweise sollte es ja so sein, dass das Ergebnis einer sehr starken Lebensleistung, einer sehr starken Teamleistung, eines sehr erfolgreichen Projektes, dann eben auch mal das Treppchen ist. Ja, also das ist also so die Kirsche auf der Sahne vom Eisbecher. Und wenn die Kirsche auf der Sahne vom Eisbecher zum Primärziel wird, dann kippt das System. Und da muss man halt aufpassen. Also dieses Kämpfen um einen guten Erfolg, diese Auseinandersetzung mit Menschen, die besser sind als man selbst, ist ja in Ordnung. Da gibt's auch nichts gegen einzuwenden. In dem Moment, wo dieser persönliche Wille zum Sieg das Erfolgsrezept ist. Und auch wenn eigentlich geht es darum, es muss nur nach außen nach dem Sieg aussehen, und wie ich dieses scheinbare Bild nach außen erreiche, das ist dann mal sekundär.
Und wie hast du diese Denkweise in deine Führungsentscheidungen integriert? Aus deiner Erfahrung? Wie hast du das gemacht über die 20 Jahre? Wie hast du dich erlebt darin? Dieses schwarz-weiß Niederlage.
Das ist jetzt
Zweite
ist der erste Verlierer.
Ich provoziere absichtlich ein bisschen rum. Ich will ein bisschen was aus deiner Schatzkiste an Erfahrungen.
Ja. Na genau. Also was waren meine Defizite? Meine Defizite waren eben auch so eine sehr starke funktionale Orientierung, eine sehr starke Zielorientierung. Unser Unternehmen, die Firma Leitermann, war mein Schatz, mein Ziel, mein alles. Ne? Also war es ja nicht mein persönliches Ziel, sondern aber diese Firma. Und darauf wurde hingearbeitet und Mitarbeiter mussten sich halt in diese Sache mit reinbringen. Und man überfährt dann mit so einer starken energetischen und auch motivierten Zielfokussierung dann die Kollegen. Also ganz häufig hängt man die einfach ab. Das ist das, was man beobachtet. Es muss ja nicht immer in diesem Kampf und in diesem diesem Zielmodus landen, aber wenn ich heute zurückschaue, würde ich wir ein anderes Ziel setzen.
Inwiefern? Also wir kommen ja im zweiten Teil dann eh nochmal drauf auf Gegenentwurf, ne? Und Lösungen, Ansätze, wie könnte man es besser machen, ne? Aber vielleicht an der Stelle, wie würdest du dein Ziel verändern heute, aus heutiger Sicht?
Gut, dann stellen wir dir das zurück, die Antwort. Dann würde ich vielleicht stärker darauf fokussieren. Wir sind jetzt sehr, sehr negativ unterwegs. Was sind denn die Stärken des Siegertypens?
Ah, ne? Ja, sehr guter Punkt. Sag mal.
Ja.
Zielfokussierung?
Ich würde eine kleine kurz abschweifen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Kenefin Framework? Das ist
Lass mal hören.
Das ist ein sehr interessantes Framework. Ganz holzschnittsartig gesagt, besteht es aus vier Zuständen und einem Übergangszustand. Und die vier Zustände sind einfach, kompliziert, komplex und Chaos. Und jetzt ist ja die Frage, der Siegertyp, in welchem Ereigniszustand, in welchem Systemzustand performt er? Und in welchem Systemzustand bringt er herausragende Leistungen und kann er gut funktionieren? Und wir hatten schon gesagt, der braucht einfache Lösungen, der braucht klaren Zielfokus. Hm. Und also Chaos und einfach ist für den seine Welt. Chaos, ne?
Ja.
Zum Beispiel nehmen wir mal den Kriegszustand, der mobilisiert alle Mittel, die verfügbar sind, um den Sieg herbeizuführen. Er akzeptiert keine Opposition. Also er rettet sozusagen ein Land vor dem totalen Untergang. Oder im Angriffsmodus trifft er halt einfach die Entscheidung, renn. Das kann falsch sein, dass er in die falsche Richtung rennt und in einer Sackgasse landet und dann dem Bären oder Löwen oder Hund gegenüberstehen muss und den dann doch scheitert. Aber er rennt erstmal los. Stehen bleiben wäre sein Untergang auf jeden Fall und er rennt los. Und der einfache Strukturen, also so routinierte Entscheidung trifft er ja. Einfache, routinierte Entscheidung, schnelles Denken, schnelles Handeln. Und seine Idee ist natürlich, komplexe und komplizierte Systeme zu vereinfachen, um sich seine Welt zu schaffen, in der er gut funktioniert. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Aldi. Aldi hat unsere gesamte Gesellschaft geprägt, indem es eine extreme Komplexitätsreduzierung uns aufgezwungen hat, kann man ja schon fast sagen.
Mhm.
Preis. Alles,
alles geht über den Preis.
Alles geht über den Preis.
Ja.
Und damit eine extreme Komplexitätsreduzierung und damit ein sehr steiles, hierarchisches, filialisiertes System, das natürlich ja, so einen extrem fokussierten, extrem funktionalen, extrem sachlichen Typ die hervorragende Grundlage schafft, erfolgreich zu sein. Und dann noch die Rückenfreiheit, dass es sein eigenes Unternehmen ist. Das Ergebnis sehen wir. Wir haben heute eine Handelslandschaft und eine der erfolgreichsten Unternehmensgeschichten überhaupt in Deutschland, Aldi und Lidl, ne? Das ist schon beeindruckend.
Dann müssten Sie aber, wenn wir das jetzt mal gerade nehmen, du sagst erfolgreiche Handelslandschaft in Deutschland und wir hatten heute schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass die quasi die letzten 2 Jahre ziemliche Schwierigkeiten hatten, die Handelsbranche. Jetzt wird es wohl wieder besser. Ist das so eine Situation oder ein Zustand in der Branche, der diese Menschen, diese Siegertypen, wenn ich das jetzt mal unterstelle, dass die da sind, motiviert, antreibt, extrem vereinfachen, zu vereinfachen das System und sich noch mehr anzustrengen?
Ja, na klar. Also das ist ja wieder Wettkampf.
Na, wir sind ja noch bei den Stärken.
Ne? Ja, also, ich will siegen in dieser Krisensituation, in dieser Ausnahmesituation. Das Problem ist, dass die allermeisten sozialen Systeme, also dort, wo Menschen mitspielen, komplex sind. Also da sind wir herzlich willkommen in der VUCA-Welt. Ne? Die meisten sozialen Systeme sind komplex. Und dort, also funktioniert die Software eines Siegertyps überhaupt nicht. Der kann in diesem System überhaupt nicht performen, weil er diese Interdependenzen nicht auflösen
kann. Der kann sozusagen mit einem dieser 4 Zustände gar nicht umgehen. Der braucht es im Grunde einfach und chaotisch und nicht komplex oder kompliziert.
Also im chaotischen Zustand, das Ziel des chaotischen Zustandes ist es, so schnell als möglich einen der 3 anderen Zustände zu erreichen. Also der Siegertyp ist ein hervorragender Sanierer. Der kommt in ein Unternehmen, das ist Insolvenz. Dort setze ich den ein. Der geht in Anführungsstrichen über Leichen, weil er ja auch nicht diese Partikularinteressen berücksichtigt, sondern sagt, mein Ziel ist, so viel wie möglich von dem Unternehmen zu retten. Mhm. Punkt. Das ist mein Ziel, darauf setze ich alles an. Und du einzelner Arbeitnehmer bist mir da jetzt egal. Und das brauchst du ja auch in diesem Zustand.
Mhm.
In diesem Zustand brauchst du einen, der einfach vorangibt, geht und Lösungen schafft und ein klares Ziel.
Aber brauchst du auch diese Rücksichtslosigkeit? Ich unterstelle das jetzt mal, ich provoziere jetzt mal. Ne? Du bist mir egal. Ist das dann immer noch eine Stärke?
Also du brauchst eine gewisse Emotionslosigkeit. Du musst ja auf der Sachebene entscheiden und sagen, ich habe jetzt 5 Unternehmensbereiche und nur einer schafft es. Und ein Unternehmer, der das aufgebaut hat, der da unendlich viele emotionale Investments getätigt hat in die anderen 4 Bereiche, der kann nicht gehen lassen. Und jetzt brauchst du jemanden, der von außen kommt und sagt, das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist das Ziel, so viel wie möglich zu retten. Der Umkehrschluss ist es knapp mit dem Retten, dann wird sich der Siegertyp nicht in die Nesseln setzen und sagen, ich gehe hier ins Risiko und scheitere.
Obwohl er ja risikobereit ist.
Ja, aber nur, wenn er eine Chance sieht. Ansonsten würde er natürlich einfach sagen, wir wickeln ab, bezahlt wäre ich ja sowieso.
Mhm.
Ja, also das ist also auch so ein Kipppunkt.
Okay.
Der trifft halt eine klare Entscheidung und geht klar nach
vorne.
Wo
ist die Stärke da drin? Ist das diese analytische Fähigkeit?
Ja, auf jeden Fall.
Also zu sagen, ich erkenne eine Chance?
Ja. Also ist sehr analytisch unterwegs.
Oder ist das vielleicht auch, sagen wir mal, Sturheit? Also ich habe jetzt...
Nee, die sind eher opportunistisch, die sind nicht
stur. Aha. Okay.
Vielleicht blind. Vielleicht haben die viele blinde Flecke, das könnte sein.
Okay.
Aber die sind eher opportunistisch.
Okay. Noch eine Stärke oder?
Also in diesem Zustand, ne? Also und jetzt führe ich das Unternehmen zurück in einen gut funktionierenden Bereich. Und dann ist ihre Aufgabe erfüllt. Und das ist das wirklich das Bonbon-Spiel. Zu wissen, wann mache ich den Übergabe? Wann übergebe ich das dann in eine andere Struktur? Weil, wie gesagt, in der VUCA-Welt scheitern diese dann sehr schnell, wenn sich der Systemzustand stark ändert. Mhm. Also wenn ich es eben nicht vereinfachen kann, wenn ich also nicht immer wieder runterbreche. Mhm. Und man sieht das ja im Lebensmitteleinzelhandel, die sind relativ stabil, weil das Problem der Versand der Lebensmittel noch nicht gelöst ist. Aber andere Händler verlieren ja dramatisch Geschäftsanteile und Umsätze, weil sie einfach vom Internetgeschäft weggewischt werden. Und das können Siegertypen nicht. Siegertypen können nicht umschalten. Die sind halt in ihrer Welt dann häufig gefangen.
Klingt aber wieder in einer Schwäche.
Ja, ist eine Schwäche.
Du wolltest gerade die Stärken hervorheben.
Ja, so immer wechselseitig. Ne? Also auf der einen Seite starke Fokussierung, diese starke Vereinfachung.
Ja.
Das Schaffen eines ganz einfachen, linearen, schnell wachsenden, gut multiplizierbaren Systems.
Okay.
Das Überführen aus Chaos hin zu einem stabileren Systemzustand. Das sind die Stärken des Siegertypes. Kurzfristige Erfolge zu generieren, starke Fokussierung. Aber in komplexen Systemen mit vielen Interdependenzen sind sie nicht die richtigen Führungskräfte, beziehungsweise bedürfen einer deutlichen Anpassung des Zielsystems.
Das war schon ganz schön viel. Es war auch super spannend. Die Zeit rennt. Wir haben so wieder einen ganz schönen gute Pace, oder? Was immer? Naja. Also ich würde sagen, wir packen hier mal irgendwie.
Ja, so. wir sind so mittendrin, ne? Und wir haben so unsere Zielzeit ja immer so von der 30, 45 Minuten ist so ein bisschen die Range. Da sind wir jetzt schon drüber. Deswegen danke für deinen Impuls, Andreas. Jetzt mal, Stefan, zu sagen, wir machen mal hier an der Stelle einen Cut und heben uns den Rest für den zweiten Teil mit dir auf.
Genau.
Und freuen uns, wenn du dir da nochmal Zeit nimmst und quasi noch die anderen Fragen beantwortest und uns dann quasi mal auch einen aus deiner Sicht Gegenentwurf hinlegst und sagst, was könnte man denn jetzt den Siegertypen empfehlen? Was können die, was können die Menschen, die mit denen zu tun haben, vielleicht mitnehmen?
Ja? Sehr gerne.
Ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist es jetzt quasi unter Umständen eine mindestens 14-tägige Pause von dem einen bis zum nächsten Sprung.
Stimmt, das
können wir. Für uns ist es nur mal Beine vertreten. Und also vielen Dank, dass ihr zugehört habt und danke für euer Folgen. Und wer das noch nicht gemacht hat und uns jetzt zum ersten Mal hören sollte, macht das ruhig. Hört euch die vergangenen Folgen an. Da ist echt, kann es auch nur Feedback sagen, ist echt eine Menge Sachen drin für die Männer und für den Mann von heute.
Ja.
Aber auch für die Frauen, weil unsere ersten Rezensenten waren ja alles Frauen tatsächlich.
Ja, und für die uns schon länger zuhören, schickt uns weiter eure Rückmeldungen, eure Feedbacks, auch eure Impulse. Wir greifen die auch gerne auf, ne? Auch Themen, die ihr euch wünscht, Themen, die wir mal behandeln sollen, die wir beleuchten sollen.
Her damit.
Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Danke, Stefan.
Danke, Stefan.
Ich danke euch auch.
Bis ganz bald.
Bis bald.
Ciao. Bis bald.